Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über Linux auf Business Notebooks. Wir reden über Trump und Daten in der Cloud und Keno redet über komische Brillen mit uns. Bis gleich.
Kopfhörer.
CT Uplink.
Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
Jan-Kino Jansen.
Thorsten Lehmhüss.
Holger Bleich.
Mit Thorsten fangen wir gleich an. Du bist heute der Publikumstar. Du wurdest requested.
Oh.
Da reden wir gleich über Linux, ne?
Das, ach, kann also, ich rausgehen?
Kannst du dich mit deinen Kopfhörern beschäftigen?
Nee. Genau, gehen wir, müssen rausgehen, dann rauf.
Ihr seid doch nur neidisch,
dass wir nicht so ein tolles Betriebssystem haben.
Ja, ja.
Genau. Danach geht es dann über die Trump-Cloud oder über Daten in der Cloud im Zeitalter des neuen US-Präsidenten.
Jo. Das ist ein ganz lustiges Cover.
Ich finde dieses Cover total groß. Ich finde, wir hätten das animieren sollen. Also
oh,
so
das
der Trump aus der Box
oder so, ne?
als GIF oder so.
Oder nee, aber du kannst das doch mit diesen Lentikularfolien, dass je nachdem, wie du guckst, dass da dann so ein paar Frame-Animationen
oder zumindest sind, oder? Eine App, ne? So wie andere Magazine es teilweise schon machen, dass sie die App-Covers animieren.
Stimmt, aber es sieht gut aus.
Ja, finde ich cool. Und danach geht es dann über Kopfhörer oder Brillen.
Oder beides.
Ich weiß es noch nicht so ganz. Aber lass erstmal über Linux reden. Also Achim hat dich hier letzte Mal angeteasert. Daraufhin haben wir hier E-Mails gekriegt, unter anderem von Johannes Augustin, der sagt, setz den Thorsten bitte einfach 60 Minuten vor die Kamera und lass ihn erzählen.
Ja, Thorsten, dann los.
Da hätte ich mir aber Wasser mitbringen müssen. So.
Ja, ich habe gedacht...
Soll ich dir welches holen?
Willst du gar nicht sagen?
Ich habe gedacht, ich moderiere das trotzdem ein bisschen.
Ich meine, ist dein Thema das Größere auf dem Titelblatt?
Echt? Und was wollen die dann hören?
Also wir haben 5 Minuten. Wir haben ja letztes Mal über Business Notebooks geredet und... naja, die Frage ist, wie gut läuft Linux auf sowas?
Ah, okay.
Also eine Frage, die wir hier zum Beispiel hatten, war von Ludovic, der sagt, schön wären auch ein paar Worte zu Tuxedo-Notebooks, zum Beispiel von Schenker.
Oh, jetzt schießen wir das Ganze gleich von hinten auf. Die sind eigentlich erst im Fazit erwähnt
worden. Okay, dann machen wir das. Lass uns doch erstmal fangen doch erstmal vorne an.
Die eigentliche Frage, wie gut laufen diese Notebooks unter Linux, und es waren nur 4 und sie laufen eigentlich alle eher schlecht.
Großartig.
Aber ist das nicht schon, seit ich hier arbeite, machst du das immer gerne
genau,
mal?
Genau, ich mache das seit 10 Jahren und genau. In gewisser Weise teste ich auch mittlerweile so lange, bis ich ein Problem finde. In diesem Fall war das aber gar nicht so schwer. Bei dem einen Notebook war es tatsächlich so, gleich bei der Installation war es so, dass das Touchpad nicht funktionierte. Da mussten wir also eine Maus anschließen, um überhaupt die Installation durchführen zu können. Bei den anderen Notebooks war es nicht so krass mit den Problemen. Aber auch da war es dann so, als ich dann ein bisschen genau untersucht habe, wie schlägt sich dieses Notebook, wie geht's, was geht nicht, habe ich eigentlich bei allen größere Böcke gefunden. Eins, was ein bisschen besser war, war ein ThinkPad von Lenovo. Nicht eins von den teuren ThinkPads, sondern eins, was ein bisschen günstiger ist. Und da war es dann tatsächlich so, das sah eigentlich richtig gut aus. Und dann bin ich hier unten in den Keller, in den dunklen Keller, wo keiner vorbeikommt, und habe da den WLAN-Test gemacht. Und dann kam irgendwie raus, beim Senden von Daten, das ist nur so mit 1 oder 2 Megabyte die Sekunde. Und ich weiß gar nicht, was unter Windows rauskam, da müsste ich jetzt selbst in die Tabelle gucken. Das ist deutlich mehr, irgendwie 10 oder 20, je nachdem natürlich auch, wie weit das Gerät und entfernt vom WLAN-Assess-Point ist. Und ja, das war halt da die große Marke. Bei dem anderen war es so, manchmal, wenn es aus dem Bereitschaftsmodus aufwachte, ging dann WLAN nicht oder Bluetooth ging nicht.
Immer noch die gleichen Probleme wie vor 10 Jahren.
Ja, in gewisser Weise. Und bei, was war beim Dell das Größte? Das fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr ein. War auf jeden Fall auch ein größerer Bock. Das Fujitsu Siemens Notebook, das mit dem Touchpad, das lief sogar so schlecht, dass ich dann irgendwann den Test beendet habe und habe gesagt, da spare ich mir jetzt die Zeit, das kommt jetzt auch nicht in der Tabelle, weil dann hätte ich noch Tests machen müssen bei einem Notebook, was so schlecht lief, das wäre einfach Zeitverschwendung gewesen. Ja, das ist so das Kurzfazit des Ganzen, und dann muss man auch bei allen tatsächlich noch dazu sagen, die Akkulaufzeit war bei allen deutlich schlechter als unter Windows. Mhm. Da komme ich dann teilweise nur so auf 8-9 Stunden, während die Geräte unter Windows dann gern mal so 14-15 Stunden oder so schaffen.
ist das immer noch irgendwie Power Management? Ne?
Das ist tatsächlich die Stromschau-Mechanismen und die Unterstützung von Linux. Und da ist es teilweise so, die Funktionen werden von Linux durchaus mal unterstützt. Aber die werden von den Linux-Distributionen, wir haben mit Ubuntu und mit Fedora getestet, teilweise nicht automatisch aktiviert. Da gibt es zum Beispiel eine populäre Technik, eine Stromspartechnik für SSDs. Damit komme ich jetzt auch wieder zum größten Macke des Dell-Notebooks. Diese Stromspartechnik wird nicht automatisch aktiviert und dadurch war beim Dell-Notebook ist die SSD heiß geworden und die war zufällig genau da bei dem Notebook verbaut, wo man die rechte Hand hinlegt und das war dann ein bisschen eine Handheizung. Also man hat irgendwie die Hände aufs Notebook gelegt und was ist denn hier? Unter Linux ist irgendwie die rechte Hand wird warm und ja, das war tatsächlich
im Winter.
Ja, wir haben dann tatsächlich die Wärmebildkamera rausgeholt und mal draufgehalten. Da konnte man es auch gut sehen.
Draufgehauen.
Ja, so schlimm waren sie auch nicht. Und da konnte man das dann auch gut sehen und es wurde so 34, 35, 36 Grad warm, das Gehäuse. Das ist durchaus noch auszuhalten und im Winter könnte es vielleicht auch mal nett sein, aber es ist tatsächlich doch störend und es trägt natürlich nicht zur Lebensdauer bei und es ruiniert halt auch die Akkulaufzeit, weil wo Wärme entsteht, wird Leistung verbraten. Und da ist es so, dieses Problem konnte man durch Aktivieren dieser Stromspartechnik einschalten und die wird nicht aktiviert, weil es tatsächlich Notebook gibt, da gibt es dann Datenverlust, wenn die Stromspartechnik aktiviert ist. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum Linux auf so vielen Notebooks eher schlecht läuft, weil eben unter Windows passiert sowas auch. Aber das finden halt die Hersteller schon, wenn sie in ihren Tests, wenn sie das Notebook für den Verkauf vorbereiten und dann wird das natürlich ausgeräumt, entweder durch ein BIOS-Update oder durch einen speziellen Treiber, der eben genau das verhindert. Aber bei Linux passiert das halt nicht, wenn man Linux auf Geräten installiert, die eigentlich mit Windows ausgeliefert werden. Jetzt habe ich so viel gelabert, ich dachte, du wolltest auch mal wieder was sagen.
Ja, nee, ich dachte halt irgendwie, dass du den beiden hier, Linux-Hassern hier nicht so viel Futter gibst. Ich dachte, dass wenigstens
eins ja keine Hasser,
vernünftig funktioniert.
Aber ich bin überhaupt kein Linux. Ich finde die Idee
super. Ich finde das überraschend, dass das noch die gleichen Probleme sind, die ich irgendwie hatte, als ich mich damit mal beschäftigt habe, so vor 7, 8 Jahren.
Es ist einfach moderne Hardware, ist einfach komplexer geworden und dadurch müssen Betriebssysteme und Hardware viel mehr aufeinander abgestimmt werden, als es zu Zeiten der Fall war, als wir wahrscheinlich mit Computern angefangen sind, irgendwann in den 90ern. Da brauchte man einfach einen Treiber und dann ging das. Aber heutzutage kann ja, was weiß ich, so eine Grafikkarte hat was 100 Funktionen, über die man gar nicht so direkt nachdenkt. Da ist es dann zum Beispiel so, dass es 4K-Monitore gibt, die werden halt über eine bestimmte DisplayPort-Technik angesteuert, weil das sozusagen wie zwei einzelne Displays sind, die verbunden sind. Und dann ist es bei dem Grafiktreiber unter Linux dann manchmal so, ja genau, wenn man das nutzt, dann funktioniert aber die Audio-Weitergabe per DisplayPort nicht. Und lauter solche Ecksachen, an die man gar nicht denkt, funktionieren da nicht. Und manchmal werden es halt auch größere Probleme, wie eben diese WLAN-Performance-Probleme, die ich auf dem Lenovo-Notebook festgestellt habe.
Aber du hast jetzt einfach genau diese Business-Notebooks genommen, die Florian Müßig getestet hat.
Und die mit Windows einfach ausgeliefert werden, genau.
Die mit Windows und einfach ausprobiert. Und hast du eins, wie viel waren das insgesamt?
Das waren 4 und 3 habe ich dann näher untersucht.
Genau. Ah, okay. Und hast du bei einem von den 3 das wirklich so hinbekommen, dass das genauso glatt lief wie unter Windows?
Also, nee, definitiv nicht. Also die Akkulaufzeit sowieso nicht. Da habe ich zwar ein paar Tipps gegeben, wie man da ein bisschen nachjustieren kann, wie man da ein bisschen was rausholen kann. Mhm. Aber bei jedem Notebook ist irgendwie eine Funktion zurückgeblieben, wo man eigentlich sagen will, die will man eigentlich nicht.
Mhm. Und was kaufe ich mir denn dann? Ich meine, du weißt das ja alles. Du
hast
ja
eigentlich nicht. Also mich überrascht es, dass das hört sich ja erstmal so an, als wäre das nicht anders als bei anderen Notebooks auch. Also ich hätte jetzt gesagt, Business-Notebooks sind ein bisschen
konservativer. Was ist überhaupt ein Business-Notebook? Aber das hat wahrscheinlich...
Business-Notebooks haben weniger Schnickschnack, irgendwie keine zuschaltbare Grafik und sonst was. Und tatsächlich ist das... Ja, es sind auch durchaus Funktionen, die auch Nutzwert haben. Aber... dadurch sollten sie eigentlich tatsächlich unter Linux besser laufen und bei diesen hier war es nicht der Fall. Mhm. Ja, und jetzt natürlich wie ich die Frage, was macht man denn? Und da kommen wir jetzt wieder die kriegen wir die Kurve zu der Tuxedo-Frage.
Also kauft man sich was, irgendwas Spezialisiertes mit Support?
Kauft man sich am besten einfach ein Notebook, wo das Linux schon vorinstalliert ist, weil da hat natürlich dann auch der Hersteller wieder die Chance gehabt, das Linux und die Hardware aufeinander abzustimmen.
Tuxedo, ist das ein Wortspiel auf Tux?
Das ist ein Wortspiel, okay. Aber es ist tatsächlich ein deutscher Hersteller. Der sitzt in der Nähe von Augsburg.
Ja, die Schenkers, die kenne ich, die machen auch so VR-Notebooks. Die machen, glaube ich, viele
spezialisierte Notebooks. Genau, die verkaufen auch Geräte unter Windows. Mhm. Genau, und die machen das seit einigen Jahren, dass sie Notebooks mit vorinstalliertem Linux verkaufen. Auch die habe ich schon mal getestet. Die werde ich auch demnächst wahrscheinlich wieder mal ein oder zwei Geräte von denen testen. Das läuft gerade an. Mhm. Aber auch da habe ich immer kleinere Sachen gefunden, die so ein bisschen gestört haben, aber nichts so krasses. Aber bei so einem Notebook hat man dann natürlich die Chance, wenn irgendwas nicht funktioniert, kann man reklamieren. Und wenn es irgendwie hanebüchen läuft, kann man halt wandeln.
Ja, sicher.
Dann ist man zwar nicht weiter, aber dann hat man irgendwie nicht das Geld zum Fenster
raus. Aber hier ist Dell und Lenovo und so, die geben auch keinerlei Hinweis darauf, ob sie sagen, dass sie schon mal irgendwie was mit Linux getestet haben.
Weil sobald sie das sagen würden, würden sie wahrscheinlich von irgendwem wieder darauf angesprochen, warum habt ihr dann irgendwas, was ihr da geschrieben habt, geht nicht. Mhm. Weil das kann ja sein, dass mit irgendeinem BIOS-Update oder so dann plötzlich wieder irgendwas, was einmal unter Linux funktioniert hat, dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
Aber hat Lenovo nicht auch mal Business-Notebooks mit Linux ausgeliefert?
Das cool. gab tatsächlich mal vor ungefähr 10 Jahren ein, zwei
Business-Notebooks,
die mit Linux ausgeliefert worden sind. Das haben wir damals mal auch getestet. Und wenn du Großkunde bist dann und zu deinem Verkäufer gehst und sagst, ich will 2000 Geräte von der und der Reihe kaufen, will die mit Linux betreiben, dann helfen die dir sicher auch, wenn du nicht gerade das billigste Notebook nimmst, sondern eins der teureren. Und dann geben die sich dann vielleicht schon mal eher Mühe. Tatsächlich war aber auch ein Tipp, den ich im Artikel gegeben habe, sich Notebooks zu kaufen aus den Reihen, die typischerweise Linux-Distributoren an ihre Mitarbeiter rausgeben.
Der alte Trick, ne? Kernel-Entwickler-Notebooks.
Genau, das ist tatsächlich.
Woher weiß man das denn?
Im Zweifel muss man auf eine Messe gehen, wo die rumlaufen.
Und die
dann fragen oder einfach.
Also nochmal, die Linux-Distributoren geben Dienst-Notebooks,
genau.
Das bedeutet, die haben sich vorher schon lange damit beschäftigt, welche Notebooks laufen.
Nee, und die
haben
benutzen die halt alle.
Also und
die
da
fixen dann die Probleme.
Ach so, die fixen die dann selbst.
Also es ist ein zweischichtiges Problem. Zum einen ist es natürlich so, auch da sind die IT-Abteilungen, reden natürlich dann erst mit Lenovo und gucken, können wir das hier überhaupt für Linux einsetzen? Und die machen so ein paar Grundlagentests und machen dann mit denen so ein bisschen, korrigieren die schlimmsten Probleme. Mhm. Und dann ist es so, dann haben eben aber halt auch genau die richtigen Entwickler diese Dinger in den Fingern, eben die Kernel-Entwickler, und die fixen dann aus Eigeninteresse dann die restlichen Probleme. Und dadurch laufen diese Geräte meist ziemlich gut und man muss auch nicht unbedingt auf eine Konferenz gehen, um rauszufinden, welche Geräte sind. Man kann auch einfach Thorsten fragen.
Ja.
Der hat das tatsächlich auch in den Artikel reingeschrieben. Das sind eben die ThinkPads der T- und X-Reihe. Die sind relativ teuer, aber diese Empfehlung, diese Geräteserien zu kaufen, gibt es tatsächlich auch schon seit 10 Jahren.
Ja, deswegen habe ich mir halt auch damals zum Beispiel ein X1 gekauft.
Ja, weil
ein Lenovo X1.
Das ist dein Notebook, das benutzt du immer noch.
Ja, ich brauche jetzt langsam mal ein neues, das ist glaube ich 7 Jahre alt jetzt. Aber
ich hatte halt auch ein ThinkPad der T-Serie und ich habe mich jetzt tatsächlich aber auch für ein Notebook entschieden, was mit Linux ausgeliefert worden ist. Mhm. Das war von Dell, das XPS 13.
Danach wollte ich auch noch fragen.
Das ist ja ein relativ populäres Ding.
Das ist ein relativ populäres Ding und das gibt es halt auch mit Linux. Das ist
diese Entwickler-Edition. Ne?
Developer Edition heißt es, genau. Mhm. Und das habe ich mir dann gekauft, auch um Dell so ein bisschen zu fördern, nach dem Motto hier, das, was ihr da macht, lohnt sich. Mhm. Und das Gerät habe ich dann aber auch in CT getestet und das hat fast noch schlechter funktioniert als die Business-Geräte.
Oh, okay.
Der Test war damals irgendwann, ist erschienen, musste irgendwo im November, Dezember eine Ausgabe gewesen sein. Da gab es auch größere Probleme. Da war es tatsächlich so, die Akkulaufzeit unter dem mitgelieferten, vorinstallierten Ubuntu war bei ungefähr 12 oder 13 Stunden und unter Windows im Leerlauf kam es, also bei einem vergleichbaren Test, kam es auf 22.
Mhm.
Und tatsächlich, weil das aber so ein populäres Gerät ist und wie gesagt, weil es mein Privatgerät ist, habe ich mir das jetzt nochmal ein bisschen genauer angeschaut, was da passiert ist. Ich benutze das Gerät nämlich durchaus im Alltag. Auch das hat auch noch so ein WLAN-Performance-Problem beim Senden. Und habe im Rahmen dieses Business-Notebook-Tests nochmal so einen größeren Kasten geschrieben, wie da der aktuelle Stand ist, ob Dell da die Probleme angegangen ist. Die Kurzform ist aber auch leider Der kennt die Probleme jetzt.
Die Geschichte ändert immer gleich.
Und es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis die Probleme behoben wird. Wahrscheinlich ist es dann, wenn das Gerät dann ein Auslaufmodell ist, dann läuft wahrscheinlich ungefähr alles.
Das XPS 13 ist aber kein Business Notebook.
Das ist ein Ultrabook, genau. Mhm. Das ist kein Business Notebook, genau.
Wie, und Ultrabooks, also ich finde diese Definition total weird. Also Ultrabook.
Kino benutzt keine Computer. Der
doch, aber ich finde das immer so Ultrabook.
Ja, das ist einfach nur Marketing. Diese Gartenbezeichnungen, ich glaube, das kann man nicht so ernst nehmen. Ich meine, ich hab jetzt einen T440, einen Lenovo gerade.
Das würde zum Beispiel mit ziemlicher Sicherheit relativ gut unter Linux laufen.
Ja, aber das haben wir hier als Business Notebook angeschafft, aber da steht Ultrabook drauf. Also
so. Als meine Definition für ein Business Notebook ist ja, hat das eine Ethernet-Buchse?
Okay, das ist nicht schlecht, weil Ultrabook ist meiner Meinung nach immer nur die Definition davon, dass es nur besonders flach ist.
Hm.
Genau. Und dass es nichts mit Business oder nicht Business zu tun hat.
Wo wir gerade,
aber egal.
Da fällt mir noch auf, wo ich gerade über die Ethernet-Buchse geredet habe, es haben auch Leute nach den Docking-Stations gefragt, wie gut die funktionieren. Hast du da irgendwie
Erkenntnis? Die, das ist auch tatsächlich im Artikel näher beschrieben, weil wir hatten die ja da habe ich mir die mal angesteckt und da hat mich erstaunt, dass das relativ gut funktioniert hat, aber bei 2 der 3 Docking-Stations muss man einen proprietären Treiber installieren und das geht wahrscheinlich nur bei Ubuntu. Das heißt, bei anderen Linux-Distributionen ist größeres Frickeln angesagt. Oder es geht gar nicht.
Ja. Das hat relativ gut funktioniert. Bei 2 von 3 allerdings nicht.
Ja, man ist ja Kummer gewohnt. Aber das liegt jetzt sozusagen nicht an den Docking-Stations, sondern eben tatsächlich an dem Chip, den die da verbaut haben. Mhm. Und eben dieser Problematik mit den proprietären Treibern, dass der Hersteller von diesem Chip sozusagen nur solche Treiber anbietet und die dann auch noch für Ubuntu maßschneidert. Da kommt halt dann die Unterscheidung, dass der Distribution wird dann wichtig. Viele Leute sagen immer, das ist Linux und alles Linux ist gleich, aber da ist dann plötzlich ein Ubuntu ganz anders als ein Fedora oder ein Debian und der Treiber funktioniert deswegen unter Umständen halt auch nur bei Ubuntu.
Das erinnert mich an den Kommentar, den wir in der Heise-Show vor kurzem mal hatten, wo wir über Videospiele geredet haben und einer gesagt hat, ich spiele gar keine Videospiele, ich benutze Linux, das ist Spiel genug.
Das sage ich ja sonst auch immer gerne.
Genau. Tux Racer.
Man hat genug zu tun, damit seine Treiber zu konfigurieren.
Nee, eigentlich ist, jetzt muss ich doch mal einschalten. Eigentlich ist der Grund, warum ich Linux nutze, eben, dass ich eben nicht mit Treiber konfigurieren und hantieren muss, weil eigentlich spiele ich ja mein Linux auf und es geht alles, wenn alle Treiber dabei sind.
Aber
das geht halt manchmal doch nicht.
Fun Fact, das ist inzwischen bei anderen Betriebssystemen auch
so. Ich weiß, ist mir auch schon aufgefallen, aber tatsächlich vor 5 oder 10 Jahren war das ja noch anders.
Ja, also bei Windows-Notebooks muss man, glaube ich, immer, das oder allgemein bei Windows-PCs, da kommt es häufig vor, dass man einfach den Ethernet-Treiber, den musst du manuell installieren und das ist nur gerade das.
Ich finde,
den kommt man ja auch besonders
einfach das, ran.
Ja,
genau. Man merkt mittlerweile immer so schön, diese Windows-Notebooks, wenn die im Auslieferungszustand funktioniert alles.
Ja.
Ne? Aber wenn du das Ding mal komplett neu installieren musst, weil du es komplett gewiped hast, weil es gewiped wurde oder so, dann merkt man, dass das auch alles eigentlich nur die ganze das Vorinstallationszeug ist, weil dann hast du auch viel Spaß.
Dann hast du halt auch wieder unter Windows mal generische Treiber und dann hast du halt genau dieselben Probleme, wie du sie mit Linux hast.
Dann versuch mal rauszufinden, in welcher Reihenfolge du dir das
alles installieren musst. Ja, aber das ist nicht so schwierig. Also es ist meistens wirklich der Touchpad-Treiber, der Ethernet-Treiber und vielleicht manchmal noch
irgendwie Chipsatz-Treiber. Das kommt drauf an.
Aber
die, auf dein Gerät
solche Probleme kannst du halt auch unter Windows halt auch kriegen. Wenn du was weiß ich, ein Gerät mit Windows 8 kaufst und dann Windows 10 installierst oder auch versuchst, ein älteres Windows aufzuspielen, dann kriegst du nämlich auch wieder, diese Windows wurden vom Hersteller nicht genau auf die Hardware abgestimmt und dann kriegst du auch die dollsten Probleme. Dass das Webcam-Bild plötzlich um 180 Grad gedreht ist, weil der Hersteller die Webcam verkehrt rum eingebaut hat und in dem Treiber, der vorinstalliert war, war es natürlich behoben, aber in dem, den du über das Windows-Update gekriegt hast, eben nicht.
Oder wenn du sowas mit einem dualen Grafikchip hast, ist auch immer wieder
schön. Ja, das dann ist immer,
du,
ja, das ist ja
kriegst
immer
du die eine Grafikkarte nicht angesprochen. Aber wir sollten noch eine Sache, über die wir noch reden sollten. Wir haben bei YouTube sehr viele Kommentare gekriegt, die im eigentlich darauf hinauslaufen, dass Leute sich darüber beschweren, dass wenn sie jetzt so ein Notebook kaufen und da Linux drauf installieren wollen, dass sie immer Windows mitkaufen. Und quasi, wie drückte sich jemand aus, auch noch diese drittklassige Frickelbude mitfinanzieren. Damit ist Microsoft
gemeint, glaube ich.
Ja, genau, ja. Die beliebte Microsoft-Tax. Wie siehst du das denn? Stört dich das?
Ich zögere bei der Antwort. Also natürlich kann man diese Windows-Steuer oder wie immer man es nennen will, einfach vermeiden, indem man Notebooks mit diesem vorinstallierten Linux kauft, eben bei Tuxedo oder Dell. Und damit fördert, sehen diese Hersteller natürlich auch, dass da ein gewisses Interesse ist. Und natürlich ist es manchmal ärgerlich, dass man da irgendwie viele Notebooks halt nur mit Windows kriegt und es mit Windows-Lizenz kriegt. Und es wäre schön, wenn man die irgendwie zurückgeben könnte. Aber man muss einfach mal sagen, das ist auch ein großes Ganzes, was halt in diesem so in dieser Kombination verkauft wird. Das ist so ähnlich, wie man im Auto irgendwie nicht sagen kann, oh, ich will das jetzt ganz ohne Radio haben. Also das ging früher auch mal, aber heutzutage hat man, glaube ich, Radio immer mit drin, oder? Ich habe nicht so viel mit Autos. Ja, ja, genau. Oder irgendwie, dass man eine zentrale Funktion vom Auto zurückgeben will, dann funktioniert das Auto halt nicht mehr und dann das geht einfach nicht. Also schön wäre schön. Und dann kommt natürlich auch hinzu, viele Linux-Nutzer sind dann doch halt froh, wenn sie nochmal ein Windows in der Hinterhand haben. Wenn sie dann doch, was weiß ich, mal ein Spiel zocken wollen unter Windows und oder vielleicht irgendeine Software, gut, Steuererklärung oder so gibt es mittlerweile auch für Linux, aber ist dann manchmal doch ein Windows doch ganz hilfreich. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Dell-Notebook, was ich mir gekauft habe, dieses XPS 13, was es halt in der Linux-Variante gibt, dass viele sich das mit Windows kaufen, dann aber auch noch das Linux parallel selber installieren, damit sie das Windows noch für Notfälle in der Hinterhand haben. Weil das Linux kostet ja nichts und die 50 Euro, um Windows in der Hinterhand zu haben, sind dann vielen Leuten auch verschmerzbar. Also das klang jetzt gerade eben so, als würde ich das so sehen, aber es gibt tatsächlich durchaus auch immer wieder Leser, die sagen, sie machen es so.
Hast du ein Windows installiert parallel auf deinem Notebook?
Ich hatte zu Testzwecken auf dem XPS 13 eins installiert hier, aber das ist dann wieder runtergeflogen und ich habe es nicht mehr drauf, aber auf meinem alten Notebook. Das war auch mit Windows-Steuer sozusagen und da habe ich das Windows sehr klein gemacht, aber ich habe es tatsächlich auch für Notfälle in der Hinterhand behalten. Aber
also ihr seid nicht wie Richard Stallman, die niemals ein Windows anfassen.
Da sind wir mit diesen Notebooks viel zu weit von entfernt. Die brauchen häufig mal eine proprietäre Firmware und die haben noch diese Management-Engine. Auch das würde Richard Stallman nie annehmen. Ja.
Ja.
Und du könntest kein Elite Dangerous spielen.
Nee, natürlich nicht. Ich habe ja auch einen Windows-Rechner. Also mir ist das mittlerweile egal. Ich war da früher auch sehr dogmatisch. Fundamentalistisch, könnte man fast sagen. Aber mittlerweile denke ich, ich habe da einfach keine Zeit mehr dafür. Also ich gehe auch nicht für 50 Euro hin und will jetzt das Geld zurück. Und ich persönlich denke auch, das interessiert Microsoft und Dell und diese ganzen Firmen, die registrieren das gar nicht. Ich meine, du kannst da hingehen und dir das Geld wieder zurückholen, aber
ja, das ist sehr aufwendig, aber ich glaube, was Dell durchaus registriert, ist eben die Verkaufszahlen bei dem XPS 13 von der Linux-Edition.
Kennst du das?
Nee.
Die Zahlen?
Ach, nee, das aber behalten die ja alles.
Die werden minimal sein.
Ja, das naja, aber ja, ich meine, wenn...
Sie machen das jetzt schon in der fünften Generation, also seit ungefähr 4, 5, 6 Jahren. Also es hat sich, sie sagen auch immer, es hat sich gelohnt.
Okay.
Also die bleiben da auch bei. Wir haben auch haben das Angebot auch erweitert, es gibt auch ein paar andere Geräte.
Was da drauf Ubuntu ist dann?
Da ist Ubuntu drauf. Okay. Aber da ist es dann auch wieder so, dass es häufig manchmal ein älteres Ubuntu und spielst ein neueres auf, da hast du auch schon mal wieder Probleme. Also das hätte ich nicht sagen sollen, das hat mich ja keiner gefragt. Ich bin auch dass ich immer auf die Probleme auch noch hinweise. Ich bin zu ehrlich, fürchte ich.
Nee, deswegen mögen wir dich ja.
Mich mag jemand.
Ja, dann wollen wir jetzt mal das Thema wechseln. Ich hoffe, das war genug Thorsten. Wenn ihr mehr Thorsten wollt, schreibt
Thorsten Edition.
Genau, Thorsten. Kommentare überall. Wir werden das weiterleiten dann.
Ja, 24/7.
Genau.
Wir haben jetzt eine Rundfunklizenz. Also du kannst dann hier hingehen
und Linux-Kanal.
Irgendwer hat mal gesagt, ich soll mich hier mal 3 oder 4 Stunden hinsetzen und alles erzählen, was ich über den Kernel weiß.
Oh Gott. Ja, das ist aber interessant.
Das 3 Stunden, aber wenig.
Ja, ich glaube, auch 3 Stunden kann ich noch mit ein paar Stichworten dann noch relativ schnell füllen. Genau, wenn irgendwer mir noch dumme Kommentare oder Fragen hinwirft.
Oh, das würde ich aber auch interessant finden, muss ich sagen.
Ja.
Jo, also eigentlich ist es ja jetzt egal, was man für ein Betriebssystem
hat. Jetzt habe ich was angerichtet.
Mach ich immerhin das nochmal.
Du musst es aber flüstern.
Du hast doch eh einen Linux-Podcast mal gemacht.
Oder ist das ich habe ja sonst nichts zu tun.
Ich bin ja der Kernel Locker und nicht der Kernel Flüster. Wenn
ihr beiden mal so eine super Sondersendung macht, monolithischer
was versus... Jetzt? Die Leute schreiben jetzt und wollen das haben. Dann müssen wir das machen.
Sollen
die
dann das sagen, haben wollen? Will eh keiner.
Wir denken da mal drüber nach. Ja, eigentlich wollte ich ja überleiten und sagen, es ist jetzt völlig egal eigentlich heutzutage, was man für ein Betriebssystem benutzt, weil die Daten sind eh alle in der Cloud. Damit kommen wir zu Holgers Thema. Ihr habt euch hier, das große Titelthema diesmal ist raus aus der US-Cloud oder aus US-Clouds. Erzähl mal, was ihr euch da angeguckt habt.
Ja, wir haben uns am Anfang ziemlich schwer getan mit dem Thema. Also es ist ja, es ist ja auch politisch motiviert, ne, muss man einfach sagen. Also es ist nicht, es ist nicht umsonst eine relativ bekannte Person, leicht verfremdet auf dem Titelbild.
Ach so, wie wurde ich erkannt?
Also, weil was wir da tun, ist, dass es wird sicher Leser geben, die uns das vielleicht auch ein bisschen übel nehmen, weil wir sagen im Endeffekt, wir versuchen es in der Einleitung auch ein bisschen zu erklären. Es gab einige Vorfälle in der letzten Zeit, begründet durch die neue US-Präsidentschaft, die Anlass zu der Vermutung geben, dass die Daten in den USA nicht mehr so sicher liegen wie noch vor einem Jahr, also unsere Daten insbesondere, also die Daten von Nicht-US-Bürgern. Zum Beispiel hat Donald Trump eben eine Executive Order erlassen Ende Januar, die sehr stark darauf hindeutet, dass er sich einen Dreck um den Datenschutz von europäischen Bürgern schert. Und es gibt einen neuen Erlass, der sagt, die zum Beispiel Browserunternehmen oder Microsoft mit Edge dürfen Browser-Historien verkaufen, ganz legal in den USA. Dürfen die Daten sammeln, sondern dürfen sie auch weiter veräußern, ohne dass sie das abfragen müssen bei den Nutzern. Und das sind alle so Hinweise darauf, dass das in eine ganz blöde Richtung geht in den USA. Und deswegen haben wir halt gesagt, dann sollte man gerade als Privatperson, aber halt auch als Unternehmen überlegen, ob man die Daten vielleicht nicht lieber zurückholen sollte und über europäische Alternativen nachdenken sollte. Und Anlass der ganzen Geschichte war, er hat uns tatsächlich Microsoft gegeben, weil Microsoft, es gibt ja schon Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, Amazons Web Services oder und andere Clouds, die sagen, wir speichern gegen einen Aufpreis eure Daten und hosten eure Instanzen in Europa, zum Beispiel in Frankfurt im Rechenzentrum von Amazon.
Ist auch geil, dass das teurer ist, wenn meine Daten näher sind, denke ich mir dabei immer.
Naja, das Hosting ist halt allgemein in den USA billiger als hier. Aber Microsoft ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen als allererster Anbieter. Microsoft hat ja auch eine sehr große Cloud mit Azure und da kannst du sagen, wir wollen, dass unsere, als Unternehmen oder auch als Privatperson neuerdings, wir wollen, dass unsere Daten nicht mehr bei euch liegen, bei Microsoft, sondern dass, dass die bei der Telekom im Rechenzentrum liegen. Dazu hat Microsoft mit der Telekom einen Treuhändervertrag gemacht. Die Telekom verwaltet also treuhänderisch die Daten der Microsoft-Kunden. Und sagt auch, wir haben auch technisch keinerlei, steht auch im Vertrag drin, wir haben technisch keinerlei Zugriffsmöglichkeit auf die Daten.
Und die Metadaten liegen nur
alles bei der sämtliche Daten liegen also bei der Telekom
Microsoft und nicht mehr bei Microsoft.
Microsoft hat keinen Zugriff. Microsoft hat keinen Zugriff. Okay. Und dadurch, dass Microsoft keinen Zugriff hat, haben natürlich auch US-Behörden keinen Zugriff. Darauf schwören sie Stein und Bein. Sie sagen, die NSA kann nicht in USA, von den USA aus auf Microsoft Europa zugreifen und die Daten abgreifen. Genauso wenig kann es aber zum Beispiel auch die Bundespolizei, also das FBI, wenn es irgendwie eine Strafverfolgung gibt in den USA, wo ein europäischer Bürger mit reingezogen werden könnte oder sowas. Auch die dürfen nicht mehr durchgreifen. Wenn Daten in Europa liegen, in der Azure Cloud zum Beispiel in Dublin, dann hat das FBI unter Umständen, diese Fälle gab es ja schon, noch Zugriff auf die Microsoft-Server. Aber nicht, wenn es dann tatsächlich bei der Telekom liegt. Und das gibt jetzt das erste große Produkt. Das ist Microsoft Office 365.de, also Deutschland. Kostet dann auch wieder ein paar Euro mehr pro Monat, pro Kunde. Also zum Beispiel pro Mitarbeiter, weil es ist vor allem, es ist in erster Linie ein Produkt für Unternehmen, weniger für Privatpersonen. Und das haben wir uns zum Beispiel über 4 Seiten angeguckt, das hat Jörg Wettgen gemacht und hat dem Produkt sehr, sehr heftig auf den Zahn gefühlt. Und ein Ergebnis ist eben, für Privatanwender ist es doch ein bisschen, ist es zu viel. Ja. Also einfach, aber für kleine Unternehmen zum Beispiel kann es durchaus sinnvoll sein. Also du kriegst zum Beispiel keine Domain mit. Du musst dir eine eigene Domain woanders besorgen, musst die dann da anflanschen und das ist nicht so trivial.
Klar, aber du hast dann natürlich, wahrscheinlich kann dann einfach der BND in die Daten gucken. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Die NSA muss den BND
fragen. Das ist der kleine Disclaimer, den wir am Schluss auch noch reingeschrieben haben. Klar, es gibt natürlich gerade, also das neue BND-Gesetz, was ja auch was in Kraft ist mittlerweile, gibt dem BND im Grunde genommen fast ähnliche Befugnisse wie in den USA, denn die NSA die Befugnisse schon lange hat.
Aber sagen wir mal, die ganz normalen deutschen Strafverfolgungsbehörden, also nicht mal.
Wir reden jetzt nicht von Geheimdiensten. Also. Welche Zugriffe der Geheimdienste im Endeffekt auch
genau,
auf die
Daten,
die in deutschen Rechenzentren liegen, kannst du nicht sagen.
Aber mal ganz blöd gefragt, die Wahrscheinlichkeit, dass mich eine europäische Strafverfolgungsbehörde auf dem Kieker hat, ist doch für mich als EU-Bürger höher, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, bei irgendeiner Demonstration war mein Handy zufälligerweise in der Funkzelle. Da gab es ja diese Fälle, ich glaube in Leipzig war das oder so, wo dann alle unter Generalverdacht waren, die zu dem Zeitpunkt in dieser Funkzelle waren. Und wer weiß, ob nicht irgendein Staatsanwalt erlaubt, dass dann die Telekom meine Daten hergibt, dann sind doch womöglich, also stelle ich mir jetzt ganz naiv vor, dann sind meine Daten doch womöglich bei Dropbox sicherer, weil da nämlich die europäischen Strafverfolgungsbehörden nicht so ohne weiteres drauf
kommen. Da kommen die ohne weiteres drauf.
Kommen sie?
Na klar. Es gibt Rechtshilfe ersuchen.
Also das geht auch transatlantisch problemlos.
Klar, die haben überall Kontakt, Strafermittler. Mhm. Und wenn eine deutsche Behörde wirklich, es kommt halt sehr auf die Schwere der Straftat an, des Verdachts, aber die kommen innerhalb von wenigen Tagen an die Daten. Klar, bei Microsoft Dropbox.
Aber umgekehrt nicht. Also das heißt, das FBI kann...
Doch, na klar, das ist ein gegenseitiges Abkommen.
Aber das machen die nicht aus wegen trivialen Sachen, sondern schon, da muss man schon was Größeres angestellt
genau, haben. Genau, also es geht ja darum, dass die Daten, dass dann Daten in deinem Rechtsgebiet liegen sollen. Ne? Also es gilt ja hier das deutsche Strafrecht und es gilt hier das deutsche Datenschutzrecht. Mhm. Das amerikanische Strafrecht und das amerikanische Datenschutzrecht sind eben andere. Die sind also es gibt dort andere Straftatbestände, die es hier nicht gibt, und es gibt dort genauso, es gibt halt ein wesentlich laxeres Datenschutzrecht.
Ja, okay. Also, der Unterschied ist halt, glaube ich, wenn du in dieser Funkzelle bist und dann ein Richter das unterschreibt, dann hast du halt in Deutschland dagegen auch einfach das. So sind halt unsere Gesetze. Ich glaube, wogegen das ja hauptsächlich schützen soll, ist, dass außerhalb von deutschen Gesetzen einfach auf die Daten
zugegriffen wird. Ja, genau. Okay. Und es gibt halt, also es findet halt hier eine Menge nicht statt, was in den USA schon lange gang und gäbe ist. Also Stichwort Google erfasst maschinell geschriebene und empfangene E-Mails.
Ja, stimmt.
Ne, mit Keyword-Suche. Mhm. Oder zum Beispiel Microsoft durchsucht OneDrives Cloud-Speicher von den Kunden auf bestimmte Inhalte hin und meldet zum Beispiel, wenn Kinderpornografie-Verdacht bei einer Bilddatei besteht, meldet es von sich aus an die Strafverfolgungsbehörden. Und dann wird eine Ermittlung eingeleitet, ohne dass du das mitkriegst. Da gab es ja auch schon Fälle, die auch fehlerhaft gelaufen sind, wo dann Leute unschuldig in Verdacht geraten sind, weil Microsoft von sich aus die Strafanzeige gestellt hat.
Krass.
Ne? Und das ist was es hier zum Beispiel bei deutschen Cloud-Anbietern noch nicht gibt.
Kriege ich das eigentlich mit, wenn deutsche Strafverfolgungsbehörden da auf die Daten zugreifen, oder ist das wie so eine laufende Abhörung?
Das kommt sehr drauf an. Also normalerweise kriegst du es nicht mit.
Okay.
Ja. Also hinterher kriegst du es mit. Hinterher kannst du es natürlich nachvollziehen.
Wann hinterher? Sozusagen direkt, nachdem diese Online-Durchsuchung gelaufen ist, oder Monate später, wenn die Anklage gegen mich erhoben worden ist?
In dem Moment, wo du irgendwie mit dem Fall in Berührung kommst, also wo zum Beispiel bei dir jetzt eine Hausdurchsuchung stattfindet oder irgendeine andere Maßnahme, in dem Moment weißt du ja, dass gegen dich ermittelt wird, und ab dem Moment kannst du dann über einen Strafverteidiger auch Akteneinsicht beantragen. Ah. Und da steht ja alles drin, auch was bisher an Ermittlungen gelaufen ist.
Okay.
Naja, und überdies... über das Microsoft Office 365 raus haben wir halt einfach mal eine große Marktübersicht gemacht, für welche Dienstekategorien es adäquate europäische und deutsche Alternativen gibt, die man genauso gut nutzen könnte. Wir machen das ja immer auch mal wieder stark in Richtung Google fokussiert. Wie kann man die verhindern, dass alle Daten, die man hat, über Android und über die ganzen Google-Dienste, Gmail und so weiter, bei einem Anbieter liegen. Nämlich indem man vielleicht einen deutschen alternativen E-Mail-Dienst benutzt, indem man vielleicht seine Kontakte woanders verwaltet und so weiter. Und für all diese Bereiche, Office, zum Beispiel Online-Office, Kontaktverwaltung, Kalender, E-Mail und so, haben wir halt versucht, ein paar Alternativen aufzuweisen.
Gibt es einen kostenlosen Cloud-Anbieter in Europa?
Nein.
Okay.
Weil es in Europa, also zumindest in Deutschland nicht, weil es in Deutschland auch keinen Anbieter gibt, der damit verdient, Geld damit verdient, Werbung einzublenden oder.
Dropbox macht das ja. Dropbox verdient doch sozusagen auch nur Geld mit den Premium-Angeboten und.
Aber Dropbox gibt auch extrem wenig gratis dir an die Hand. Ne? Im Moment sind es 2 Gigabyte, glaube ich, die du gratis
kriegst. Viel mehr, weil ich irgendwie, weil du mal so Referrals irgendwie kriegst und keine Ahnung.
Wenn aber du mal vom Startweg sind es, glaube ich, immer noch 2 Gigabyte.
Irgendeiner von diesen bekannten Cloud-Anbietern wie Dropbox oder so zufällig europäisch? Nee, sind alle amerikanisch.
Nee, bei Dropbox gibt es eine Ausnahme. Wenn du Dropbox Business-Kunde bist und so ein Team-Account hast, so ein Business-Team-Account, kannst du sagen, du willst auf jeden Fall in Europa gehostet sein. So. Das geht, das bieten die an. Oh, okay. Auch wieder gegen Aufpreis, natürlich.
So ein Zufall.
Sagen die dann auch, dass Strafverfolgungsbehörden da nicht reingucken können, nee, amerikanische?
Diese Garantie gibt es, glaube ich, nicht.
Nur weil
sie sagen aber, es gilt die deutsche Datenschutzgesetzgebung. Es gibt übrigens, wenn ich das noch sagen darf, auch ein ganz simples rechtliches Problem, was auf uns zukommt im Moment. Dadurch, dass Trump zum Beispiel diese Order, von der ich am Anfang erzählt habe, diese Executive Order erlassen hat, steht das grundsätzliche Datenschutzabkommen, das Transferabkommen, das Privacy Shield zwischen USA und Europa auf der Kippe, weil die Kommission jetzt auch schon die Europäische Kommission klipp und klar gesagt hat, wenn er weiter so macht, das ist schon sehr schwierig und man weiß noch gar nicht, welche Auswirkungen das auf dieses transatlantische Datentransferabkommen hat. Aber wenn er weiter so macht, dann müssen wir das ganze Abkommen canceln. Und dann gibt es auf einmal überhaupt keine rechtliche Grundlage mehr für, dass Daten überhaupt, europäische Daten in den USA gespeichert werden dürfen.
Also das Grundproblem ist ja sowas, da gab es ja auch Geschichten, dass irgendwie Daten, die eigentlich in Europa hätten gespeichert werden sollen, durch ein Caching irgendwie in den USA gelandet sind und dann haben die Behörden gesagt, ja, wo die schon mal in den USA sind, sind sie ja hier, dann können wir da auch reingucken. Ne? Sowas halt. Ja. Das ist
so ein Zufall.
Ich meine, ja, so eine Cloud ist halt auch nicht so einfach zu, also über Landesgrenzen zu trennen, denke ich mal.
Ja, gerade Google zum Beispiel sagen ja auch, das können wir kaum garantieren, ne? Weil wir haben solche Delivery-Algorithmen innerhalb der Cloud, dass wir gar nicht genau sagen können, was, wo, wann, in welchem Rechenzentrum.
Ist ja alles extra so redundant ausgelegt, dass das, wenn irgendwie die Kapazitäten erreicht sind, dass es dann direkt woanders hingeloadet.
Bei Facebook ist es genauso. Ja, Facebook hat natürlich ein großes Rechenzentrum in Europa, in Nordschweden. Aber wenn du bei Facebook Sachen speicherst, Bilder speicherst, Videos speicherst, hast du überhaupt keine Kontrolle darüber, wo die Sachen jetzt gerade liegen. Und Facebook weiß es meistens selber nicht so genau.
Da habe ich sogar ein bisschen Verständnis für, dass die Amerikaner da natürlich überhaupt die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, sondern deren Priorität ist, dass das schnell und effektiv läuft. Und dann kommen jetzt die blöden Europäer mit ihrem Datenschutzkram.
Na ja, gut, aber Raketenwissenschaft wäre es jetzt auch nicht, das so ein bisschen in Regionen einzuteilen und zu sagen, europäische Daten bleiben in Europa.
Ja, aber das Grundproblem ist ja, eigentlich ist das ja eine veraltete Sichtweise. Ne? Das, also das so sehe ich das.
Sichtweise, und die will man ja eigentlich auch nicht.
Genau.
Das ist ja auch das, was wir hier, wenn es in der Einleitung, was wir da geschrieben haben, wir haben uns da echt ein bisschen einen abgebrochen, Jo Barger und ich, weil es ist echt, man will ja auch nicht irgendwie so protektionistisch irgendwie agieren und man will ja auch nicht sagen, als CT-Redakteur willst du doch nicht sagen, du ich bin im Internetressort und will sagen, Internet ist ein globales Netz, alles
darf toll, aber lass eure Daten bleiben.
Bitte hier.
Ja, ja.
Das ist ja, natürlich ist das total widersinnig.
Und du willst in deinem Australien-Urlaub an deine Daten und dann kommst du plötzlich nicht ran, weil du vorher nicht dran gedacht hast, dass du nach Australien gehst.
Ja, am besten wäre einfach eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne?
Ja, das ist natürlich auch was wir hier thematisieren, aber es gibt es ja in bestimmten Bereichen, im Messaging-Bereich zum Beispiel, macht es ja sogar WhatsApp erfolgreich und auch sicher. Das ist okay, wobei da natürlich auch immer noch eine Menge Metadaten entstehen. Das ist natürlich auch das, was vor allem Geheimdienste besonders interessiert.
Ja, das ist das halt, was ich immer sage, wenn mich Leute fragen. Also ich bin eigentlich sehr, ich sage immer, mir ist eigentlich egal, in welchem Cloud-Dienst das liegt, wenn ich das selber verschlüssel, Ende zu Ende, dann weiß ich, dass da keiner rankommt. Das Problem ist, man muss halt natürlich dann auf sehr viel, also erstmal so für so Kontakte und so geht das gar nicht. Das geht nur für reine Daten, also ne, für Dateien. Und dann musst du halt auf eine Menge
Komfortfunktionen verzichten. Ja, ja.
Einfach verzichten.
Wir kennen es aus dem Mail-Bereich. Ich meine, die Technik, die liegt seit 20 Jahren da, aber niemand benutzt das, weil es halt einfach furchtbar unbequem ist.
Das muss man auch WhatsApp anrechnen. Ja, muss man WhatsApp echt anrechnen. Du merkst es halt überhaupt nicht.
Naja, also, dass das Ende zu Ende verschlüsselt. Der Vorteil ist halt bei WhatsApp, und wenn man so Dateien selber verschlüsselt, das ist schon nicht ganz so schlimm wie PGP. Also bei PGP, das Riesenproblem ist ja die Schlüsselverwaltung. Das sind Probleme, die jetzt eigentlich mit Messengern gelöst haben. Aber du kannst dann halt
also zum Beispiel wenn ich nicht überprüfe, ob du echt bist,
merke ich den Unterschied. Du überprüfst das einfach auf eine bessere Art als PGP.
Also ja, ist mir schon klar, die meisten Leute überprüfen das ja nicht. Die machen ja keinen Schlüsselvergleich.
Doch, bei PGP machen es die Leute tatsächlich.
Nee, bei WhatsApp meine ich. Du nachgucken, ist Holger, mit dem ich kommuniziere, wirklich Holger, und dann können wir uns die Schlüssel. Das machen die Leute ja nicht, aber trotzdem
haben wir diese Verschlüsselung. Also die Verschlüsselung ist schon mal da. Aber du verlierst halt eine Menge Sachen. Also wenn du zum Beispiel so Sachen wie, du kannst keine Volltextsuche mehr machen. Da habe ich heute noch mit einem Kollegen drüber geredet, weil die ja in die Daten nicht mehr reingucken können. Und dann kannst du viele Funktionen, die halt in Office 365 und so drin sind, einfach nicht mehr so einfach verwenden.
Ja, du könntest die Daten natürlich dann alle lokal herholen, da dann entschlüsseln und da dann die Suche machen.
Genau.
Also das ist ja mit Caching jetzt auch kein Hexenwerk.
Also ich benutze bei Dropbox benutze ich die Suche überhaupt nicht, sondern das benutze ich einfach als
Du könntest natürlich das alles dezentral und alles lokal machen. Aber in dem Moment hast du halt die ganze Cloud-Technik, wie sie im Moment funktioniert, ausgehebelt.
Aber bei Dropbox habe ich die Daten doch sowieso lokal.
Du kannst auch komplett so benutzen, dass das alles. Okay. Die haben halt auch so Sachen, dass du die Videos, wenn du eine Videodatei hochlädst, dass du das Video direkt, wenn du auf www.dropbox.com gehst, dich einloggst, dann kannst du direkt das Video abspielen. Das wird dann direkt auf dem Server abgespielt oder ein Bild wird dir direkt angezeigt.
Oder Versionierung für Textdateien, komplette Suche durch deine ganze Dropbox nach Text.
Das finde ich unwichtig. Also da könnte ich komplett drauf
verzichten. Ja, man kann es ja auch. Also ich mache das ja. Also ich habe große Teile meiner Daten in meiner Dropbox verschlüsselt. Also die sind einfach, ich greife auf die irgendwie einen Ordner zu. Also für sowas geht das. Wie
verschlüsselst du das?
Ich verschlüssel das jetzt mit Cryptomator. Aber das kannst du auch mit Box Crypto machen. Wenn ich das Leuten schicke, dann mache ich das einfach mit 7-Zip, also mit einem ZIP-Programm und verschlüssel das einfach mit einem Passwort und sag denen dann halt das Passwort über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat-Kanal.
Und unterstützt es auch, dass die Datei sozusagen auseinandergecuttet wird dass dann einzelne Sachen, das eine liegt bei Google Drive und das andere bei Dropbox oder so.
Das kannst du auch, das Box Crypto macht das zum Beispiel.
Das finde ich nämlich.
Da kannst du mehrere Clouds reinhängen. Das ist cool. Ist ein interessantes Thema. Wenn ihr mehr wissen wollt, hier steht noch eine ganze Menge drin. Ich habe gerade das Signal von der Regie gekriegt, dass wir weitermachen müssen. dann lass uns mal über, was ist denn das jetzt? Ein Kopfhörer, eine Brille? Also um mal für die Zuschauer, die nur zuhören, das zu beschreiben. Es sieht aus wie ein Kopfhörer. Jetzt ist dir dann aber so im 90 Grad Winkel geklappt nach vorne auf.
Ja.
So dass der Bügel quasi über die Augen ist.
Also das ist eine Avagant Glyph.
Aha.
So heißt dieses Gerät und das gibt es schon länger. Das war so ein Crowdfunding-Projekt gewesen, glaube ich.
Was soll es tun?
Aber ist egal. Genau, es soll tun. Es ist halt ein hochwertiger Kopfhörer, der im Bügel hier eine ganz interessante Projektionseinheit eingebaut hat, sodass ich das einmal so tragen kann und Musik hören kann. Ich kann mir aber auch den Nasenbügel da drauf machen. Das ist leider ein bisschen umständlich.
Sieht aus wie eine Zahnklammer.
Und dann kann ich, davon gibt es auch mehrere, und dann kann ich mir das so auf die, dann lastet das sozusagen hier bei mir auf der Nase.
Und du siehst aus wie Robocop.
Und dann ist das schwer? Ist es angenehm?
Warte mal, ich habe die technischen Daten stehen hier auch irgendwo im Heft. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, aber es wäre schon ein halbes Kilo oder so.
Oh, das ist aber echt nicht so wahnsinnig angenehm.
Ja, das ist halt auch das Ding, weswegen da vier, wir haben hier unser...
Und das koppelst du dann mit deinem Smartphone und hast da einen Bildschirm quasi.
Lass das schon ziemlich viel auf der Nase, ne,
also,
finde ich.
Also das kann man ja nochmal sagen, weil Holger ja gerade darüber redet, da haben wir einmal die Detailkamera. Genau, da sind vier, einer ist da jetzt gerade drin, vier unterschiedliche Nasenbügel mitgeliefert und da habe ich erst gedacht, ja, braucht man eh nicht, aber die brauchst du auf jeden Fall. Also da musst du wirklich individuell, weil schon ziemlich viel Gewicht auf der Nase drauf liegt und es muss auch genau, hier einmal bitte nochmal Detailkamera, diese Augenteile hier, die sind relativ klein, das heißt, die müssen auch genau auf der richtigen Höhe sein. Das kann man übrigens auch reindrücken, wenn man will.
Aber dann sieht man es als Kopfhörer benutzt. Ne?
Wenn man es als Kopfhörer benutzt, muss man auch dieses Ding wieder rausholen. Da ist dann eigentlich so eine Blindklappe dabei, aber die ist schon verloren gegangen bei diesem ganzen Gefruppel. Das ist halt ein bisschen umständlich, muss ich schon sagen. Und was ich aber am umständlichsten finde, ist, dass das kein Video- und Audio-Streaming drahtlos per Bluetooth unterstützt. Also obwohl oder per WLAN. Weil das ist ja eigentlich... Also Video-Streaming, das ist ja irgendwie ein alter
Hut. Was willst du denn da drauf anzeigen? Dein Smartphone?
Nee, das hat einfach eine HDMI. Das hat einen HDMI-Eingang und einen Audio-Klinken-Eingang. Das heißt, du kannst nicht mal, obwohl der Bluetooth eingebaut hat zum Konfigurieren und so, kannst du nicht mal Audio per Bluetooth streamen, sondern du musst da wirklich dann hier eine Klinkenbuchse reinstecken. Okay,
dann schließe ich das an meinen Computer an.
Oder an dein Handy. Also Audio ist ja kein Problem. Da hast du ja mobile Geräte dabei.
Kopfhörer verstehe
aber zum
ich
Video gucken, musst du halt, ist hier eine Mini-HDMI. Einmal nochmal Detail, bitte. Ist hier so eine Mini-HDMI-Buchse.
Denk an die Audio-Zuhörer.
Genau, also da ist einfach eine Mini-HDMI-Buchse an diesem Kopfhörer dran. Und da stecke ich das mitgelieferte Kabel dran. Und dann habe ich halt unterwegs, dann muss ich irgendwo eine HDMI-Quelle herkriegen.
Ja, kann ich halt jetzt irgendwie mein Notebook da dranhängen, genau. Und dann im ICE.
Dein Notebook kannst du dranhängen, deinen mobilen Blu-ray-Player, den du immer dabei hast. Leider keine Smartphones, weil das Problem ist, oder nicht viele auf jeden Fall, also zumindest keine Android, weil dieser MHL-Standard, den es mal gegeben hat, oder auch dieser HDMI über USB, das war mal eine Zeit lang ganz trendy, da gab es einen Adapter, konntest du an dein Handy reintun. Das ist irgendwie, das machen die Hersteller nicht mehr, wahrscheinlich, weil es zu wenig Leute benutzt haben. Deswegen habe ich jetzt so einen völlig überteuerten Apple Lightning auf HDMI-Adapter gekauft. Und dann kann ich mein iPad benutzen. Dann stecke ich das hier in mein iPad rein und kann irgendwie Netflix oder YouTube oder so.
Und dann ist echt cool. Man muss mal beschreiben, Kino sagt, das ist echt cool, aber man sieht auch ein bisschen aus wie ein Depp.
Ja, das kann man ist, sagen.
Gerade, vor allem, wenn du dich im ICE damit hinsetzt.
Genau, dann denken die Leute, glaube ich, du bist irgendwie ein absoluter Vollnerd.
Bin ich ja auch.
Wie heißt du nochmal aus Star Trek? Geordi. Ja. War's, genau, der mit dem Visor, ne?
Ja, nur dass der Visor von Geordi noch um einiges stylischer ist.
Eleganter. Also das ist halt auch das Ding, ne? Dass wenn ich im Zug bin, also wir haben wohl, Evergent ist übrigens auch eine Firma, die ist von einem Deutschen gegründet worden übrigens, der CEO ist, aber der ist, soweit ich weiß, in den USA. Und die haben aber jedenfalls einen Deal, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Lufthansa, glaube ich, die in der Business Class diese Teile ausgeben. Weil das muss ich schon sagen, also das ist wirklich eine deutlich bessere Bildqualität. Ja, genau. Also man sieht, also ich kann auch...
Wie funktioniert denn das? Wie kriegt denn das Bild auf deine Augen?
Warte, ich mache jetzt mal einfach irgendein Video an. Das ist das Interessante, das sind kleine Projektoren, die das Bild direkt auf die Netzhaut projizieren. Hört sich gefährlich an, ist es aber nicht.
Ich sehe nichts.
Warte, ich mach's dir an. Hey, willkommen bei ICA. Jetzt war nicht richtig drin.
Piepst, hat's gerade gepiepst.
Jetzt müsstest du es eigentlich sehen. Tust du es? Also Ton höre ich schon mal da draus.
Genau, Ton kommt.
Siehst du was? Das sieht ja eigentlich...
Das sieht ein bisschen dreidimensional aus, kann das sein?
Ist ja, da weil
so 3D,
das...
Pseudo-3D reingerechnet oder so?
Also das heißt, ich müsste dann nicht mal...
Ja, es ist halt einfach, weil das zwei unterschiedliche Bilder sind und dein Gehirn... Das ja, okay. Also wenn, aber eigentlich ist nicht 3D.
Also das heißt, ich müsste dann nicht mal eine Brille tragen, weil...
Ja, du kannst hier den Augenabstand einstellen, du kannst die Dioptrien einstellen. Ich finde übrigens, das sieht gar nicht so bescheuert aus. Aber Leute in der Bahn könnten schon irgendwie denken, weiß der nicht, wie man einen Kopfhörer aufsetzt?
Ja, also was ich
dass ich total abgekoppelt bin von der Umwelt.
Ja, aber das finden
in der Bahn deinen Rucksack neben dir liegen, hast das Ding auf und dann ist der Rucksack weg, wenn es wieder
abzieht. Das finde ich aber im Zweifel gut, gerade wenn du irgendwie in so einer übervölkerten Economy Class einen Langstreckenflug hast, wo über Chaos und Leute, das ist irgendwie ganz schön, wenn man sich so eine
künstliche... Willst du einfach nicht sehen, wenn sie die neben dir aus dem Flugzeug rauszerren, weil das Flugzeug überbucht ist.
Aber das Bild ist ziemlich klein, oder? Ich hab mir das gut
ja, es ist halt, ich wollte gerade übrigens nochmal sagen, wie schwer das ist. Das steht noch hier, 437 Gramm. Und hat eine Auflösung von 1280x720 pro Auge. Und es ist eben keine VR-Brille.
Ich höre Martin Fischer schon aus der Ferne vor Schmerzen aufschreien, weil die Auflösung so niedrig
ist. Aber du hast es ja, also da habt ihr ja gesehen, das merkt man nicht, ne? Ja. Weil das Bild so weit weg ist. Also wenn das VR wäre, dann würde es ganz schlimm pixelig aussehen, weil VR ja viel, das füllt ja dein ganzes Sichtfeld aus und das ist so, da bin ich einfach auf so einen Fernseher, habe ich mir das aufgesetzt und bin auf so einen Fernseher zugegangen und habe immer, und habe immer geguckt, so dass das Bild in der Evergent Glyph genauso groß aussah wie das vom Fernseher und habe den Abstand gemessen. Und das waren, das war ein 50 Zoll Fernseher, also 127 Zentimeter Diagonale und das sieht man so, wie als wäre der 2 Meter entfernt.
Echt? Das kam mir jetzt irgendwie viel weiter weg vor.
Aber ja, kleiner, ne?
Ja, irgendwie hätte ich jetzt gedacht, das sah jetzt aus wie ein Fernseher, wie so ein 50er, der auf 6, also,
ja, weil das alles so, das täuscht aber ein bisschen. Aber
muss man sich da auch jetzt dran gewöhnen, ein bisschen, oder?
Also, ich finde auf jeden Fall, es sieht irgendwie klein aus, aber es ist wirklich die Größe.
Die wichtige Frage: Würdest du das wirklich benutzen im Alltag?
Das ist eine gute Frage. Also, mich nervt wirklich diese Kabelnummer, aber ich würde darauf auf jeden Fall lieber einen Film gucken, als auf so einem Flugzeug-Vordermann-Display.
Okay. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber auch wenn es auf
Dauer betrieben, oder?
Ja.
Und wie lange hält der?
Der hält, was hatte ich geschrieben? Also diese Specs,
die
habe ich nicht so richtig im Kopf. Ich glaube, 4 so. Stunden, glaube ich.
4?
Ja. Oh. 3 Stunden, ja. Sorry. 3.
Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Ja.
Wenn ich jetzt Titanic gucken will, habe ich schon verloren.
Ja, dann musst du da halt noch zusätzlich, musst du noch ein Kabel dran machen mit so einem.
Ja, aber hast ja eh schon ein Kabel dahin, dann ist auch egal.
Ja.
Ja, interessant.
Also ich denke, dass das interessant wird, wenn sie tatsächlich die empfundene Bildgröße noch größer kriegen und wenn sie Streaming anbieten. Weil ich meine, das sind wir alle, Chromecast, wie sie alle heißen, das sind wir ja total gewohnt eigentlich.
Was ich immer nicht verstehe, ganz ehrlich gesagt, ich meine, so ein Device finde ich ja echt klasse. Aber wenn man sich vorstellt, Netflix würde sowas selber rausbringen und vermarkten. Wir bieten euch hier das mobile
Netflix. Richtig schön. Und vor allem Netflix hat ja auch Offline-Unterstützung jetzt. Am besten
mit Mobilfunkanbieter, ne?
Ja, vor allem können die da und vorne.
Womöglich komplett ohne Gadget, dass da ein Netflix-Client drauf ist, ist ja kein Problem. Dass man da einfach ein embedded kleines Ding
drauf hat. Können vorne schön groß Netflix drauf
haben. Genau.
Und dann alle Leute gebrandet.
Genau. Und 64 Gig Flash-Speicher. Ja. Und dann kannst du dir eine ganze Staffel von deiner Lieblingsserie drauf.
Und das ist dann da drauf. Das kriegst du stark subventioniert, wenn du 12 Monate Netflix abschließt.
Genau, und kannst das dann so bedienen.
Bitte.
Habe ich das jetzt hier öffentlich gesagt?
Ich könnte mir das gerade vorstellen. vor allem, weil das, ich meine, eigentlich ist es halt insofern wirklich cool, weil der Ton ist toll. Also das klang, also ist jetzt nicht wahnsinnig High-End, aber auf jeden Fall besser als irgend so ein kleiner Frickel-Kopfhörer. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn es denn, meiner Meinung nach, wenn es denn drahtlos wäre. Und auch die Bildqualität ist zwar gut und scharf, aber mir ist das ein bisschen zu kühl. Das Bild sieht mir ein bisschen zu analytisch kalt, kühl aus. Also ich hätte es gerne ein bisschen wärmer. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr hell genug, keine Ahnung. Ich muss auch noch mal kurz auf den Preis schauen.
Ich finde das immer noch ganz merkwürdig, dass das einem direkt auf die Augen ist.
Ja, aber das ist wohl...
Hast du mal geguckt, wie das ist mit starkem Umgebungslicht? Also wenn du in der Sonne guckst oder so? Geht das so?
Geht, aber es kommt schon freudig rein.
Kannst du ja nur ein Handtuch drüber hängen,
ja, das
sehe ich schon bescheuert aus.
Und das gibt es übrigens auch, es soll jetzt die Tage in Deutschland rauskommen.
Sag mal, was kostet.
550 Euro.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Das ist mein Wort.
Also der Hersteller hat uns geschrieben, der Papa, der im letzten Jahr zu Weihnachten den Bose Noise Cancelling, also der Vielflieger-Papa, der den Noise Cancelling-Kopfhörer bekommen hat, der kriegt jetzt in diesem Jahr so ein...
Kann das Ding Noise Cancelling?
Nee. Aber das ist halt sozusagen das... der Noise Cancelling Kopfhörer soll dich ja auch abkapseln von der hektischen Umwelt und das macht er halt noch besser, weil er es visuell macht, weil er so, dann siehst du auch
nicht mehr die ganzen
Idioten.
Ja, machst halt laut genug. Wenn er mit demnächst im Büro mal mit dem Ding sitzt, dann grenzt er sich von seinen Kollegen aus,
weil
die ihm auf den Keks gehen.
Das stimmt. Man kann übrigens auch Windows oder einen Rechner da anschließen und dann damit arbeiten, aber das ist wirklich total nervig, weil
siehst du echt aus wie in so einem Future Noir Ding.
Ja, aber das ist echt mit VR-Brille besser, weil man sich da ein bisschen umgucken will.
Leute, das ist die Zukunft, gewöhnt euch schon mal dran. Ja. Wir sehen uns.
Eine schöne Cola in die Hand drum.
Ja, genau, Idiocracy.
Ja.
Wir sehen uns nächste Woche wieder mit weiteren spannenden Themen. Denkt dran, wenn ihr mehr Thorsten wollt, Kommentare.
Was habe ich dir getan? Hast du mich so quält?
Jetzt blende mal ein, wir haben gar keine Einblendung. Oder hatten wir das schon? Uplink.ct.de, genau.
Ah.
Und frohe Ostern.
Ja, stimmt.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Schönes.
Lasst es euch gut gehen.
Ciao. Ciao.
Ich setz auf. Ah, herrlich. Endlich muss ich euch nehmen.
CT Uplink.